Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History meets Update Erde. Mit Markus Dichmann und Ann-Kathrin Horn.
Hallo Anka.
Hi Markus.
Wie cool, dass das geklappt hat, dass
Richtig
wir uns heute
cool.
hier im Studio treffen.
Freue mich
ne?
auch.
Von mir erstmal liebe Grüße an alle Hörerinnen und Hörer von Update Erde. Wir sind ja heute auch in eurem Feed gelandet und vielleicht kennt ihr uns noch nicht, aber wir sind eine Stunde History. Wir machen jede Woche eine Folge, ein Podcast zu wichtigen historischen Ereignissen. Klar, der Name ist irgendwie Programm. Und wir fragen vor allem aber, was das alles mit uns heute zu tun hat.
Ja, und von mir einen lieben Gruß an die ganze History-Gemeinde. Ich bin Anka Horn und ich bin Host von Deutschlandfunk Nova vom Podcast Update Erde. Da geht's jede Woche um aktuelle News und Hintergründe zu Klima und Artenvielfalt.
So, und warum haben wir uns jetzt verabredet, heute eine Ausgabe zusammen zu machen? Naja, weil wir wegen Dubai, Anka, bestens zusammenpassen.
Ja, in Dubai startet heute, wir erscheinen am 30. November, die inzwischen 28. Weltklimakonferenz, über die wir in Update Erde natürlich reden müssen. Es steht eine ganze Menge auf dem Spiel, in ziemlich turbulenten Zeiten. Aber schön, dass auch die History Crew am Start ist, weil man dann vielleicht besser das Bigger Picture sehen kann.
Ja, wir gucken uns ja ganz gerne mal an, wo so alles angefangen hat, wo vielleicht Themen wie Umweltschutz, Klimawandel und natürlich auch Weltklimakonferenzen so ihren Anfang haben. Und welchen Weg wir da schon gegangen sind bis heute.
Oder auch nicht gegangen sind,
ja, vielleicht auch das. Und beim Blick in den Rückspiegel, da hilft uns in einer Stunde History immer er hier.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Matthias, Anka, Matthias, darf ich vorstellen?
Ich bin beeindruckt.
Ich kenne dich ja schon.
Ja, ist wohl wahr, ne? Wir laufen uns ja hier im Flur häufiger mal über den Weg alle zusammen. Eine Redaktion. Der menschengemachte Klimawandel, Matthias. Über den reden wir ja eigentlich, wenn es um Weltklimakonferenzen geht. Der ist als Phänomen noch gar nicht so alt, aber wir Menschen haben trotzdem schon ziemlich viel Erfahrung mit Umweltkatastrophen und Extremwetterereignissen, wie wir heute sagen würden, schon seit der Antike eigentlich.
Ja, wir haben auch eine ganze Menge Berichte darüber. Also schon damals gab es eben Katastrophen und die waren auch damals schon Gegenstand und Stoff der Berichterstattung, so etwa 464 vor Christus im griechischen Sparta mit einem gewaltigen Erdbeben. Dort gab es 20.000 Tote. Zwei Jahre später in Euböa ein Tsunami mit weitreichenden Zerstörungen. Also da gibt es viele weitere Beispiele, aber diese Katastrophen sind ja nicht vergleichbar mit den Auswirkungen des Klimawandels unserer Tage.
Stimmt, ja.
Vielleicht können da die vielen Hochwasser des Tiber den heutigen Ereignissen noch am nächsten kommen. Der Fluss durch Rom, der trat immer wieder nach Regenfällen in der Emilia Romana über die Ufer.
Das haben wir ja tatsächlich dieses Jahr genauso erlebt. Ne?
Er brachte Verwüstungen, wie auch in diesem Jahr, in die Stadt und Krankheiten mit und das forderte sehr viele Opfer. Ende des 19. Jahrhunderts wurde dann das gemacht, was falsch war und ist. Der Kanal wurde nämlich innerhalb Roms gebettet und Ende 2008 gab es wieder Überschwemmungen und nun ist man so schlau wie vorher, man renaturiert.
Und Matthias, wann hat denn das angefangen, dass die Umwelt überhaupt wissenschaftlich erforscht wurde?
Also auf den Tag genau kann ich das natürlich nicht sagen. Es war in der frühen Neuzeit gegen Ende des 17. Jahrhunderts. Da entdeckten nämlich Forscher in Europa Versteinerungen, die von klimatischen Einflüssen zeugten. Aber die biblische Erklärung der Welt, die stand der wissenschaftlichen Erkenntnis im Weg. Der Grund war, Forscher gingen von einer Vorzeit aus, also von einer vorbiblischen Welt. Aber Aufklärung und das Weltbild änderten sich. Die Geologie entstand und die Gletscher von Chamonix, die waren ein Beleg für die frühere Kälte- oder Eiszeit. Und für die anderen war es eben kein Beleg, weil es keinen biblischen Hinweis auf irgendetwas wie eine Eiszeit gab oder gibt.
Diese Bibel zu knacken ist nicht ganz einfach. Da haben wir schon häufiger drüber gesprochen in einer Stunde History. Matthias, gibt es einen Punkt oder zumindest vielleicht eine kleine Epoche, die man festmachen kann, wo es sich dann durchsetzt, die Welt wissenschaftlich zu betrachten?
Ja, das ist aber wiederum kein Datum. Es war ein Prozess. So um 1850 herum gab es immer wieder Beweise für eine Eiszeit. Also Klimazeugen nennen wir das mal. Klimaringe an Bäumen, Versteinerungen oder eben Sediment am Meeresboden. Und allmählich begannen die Forscher zu verstehen, dass es einen globalen Prozess gibt. Und dennoch setzte sich das nicht sofort durch, weil dagegen stand der Katastrophismus. Also bedeutet, Katastrophen sind entscheidend für die Weltentwicklung, wie zum Beispiel Erdbeben oder eben Tsunamis, haben wir ja eben erwähnt. Und dann gab es aber etwas, was das Ganze dann doch wiederum in Frage stellt, nämlich die Entdeckung von Warmzeiten. Und das nun wiederum, das stand natürlich einer Kältetheorie entgegen. Also ab 1880 ungefähr wurde allgemein akzeptiert, dass es so etwas gibt. Und das könnte man auch nennen, den Beginn einer modernen Klimatologie.
Ja, und 1880, also die Zeit da, so zweite Hälfte 19. Jahrhundert, das ist ja dann auch die Zeit, wo die industrielle Revolution ins Spiel kommt, ne? Also Dampfmaschinen, es gibt einen Start von Massenproduktion. Welche Auswirkungen hatte das dann?
Also das kann man gar nicht groß genug beschreiben. Enorme Auswirkungen. Man kann sagen, der erste Smog der Menschheitsgeschichte, der wurde produziert. Es gab überall Schornsteine auf einmal, es gab lärmende Fabriken. Es wurde Abwasser ohne Filter in Seen und Flüsse gekippt und dagegen wurde auch nichts unternommen, weil eben das Bewusstsein fehlte. Und das änderte sich in Deutschland zum Beispiel erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Da gab es nämlich kaum noch blauen Himmel über dem Ruhrgebiet. Mhm. Da jagte der saure Regen den Menschen Angst ein und verantwortlich für all das waren Abgase, die verschmutzten die Luft und produzierten sauren Regen. Und in den 1960er Jahren gab es zum ersten Mal signifikanten Smog. Das kommt aus dem Englischen für Smoke gleich Rauch und Fog gleich Nebel, wegen Ruß und Schwefeldioxid in der Luft. Und
das wusste ich auch noch nicht, dass Smog daher kommt. Vielen Dank für die kleine Info.
Immer wieder gern.
Ich wusste es nicht. Wusstest du das angehen?
Gern. Ich wusste es auch nicht.
Du wusstest, ja.
Wegen Ruß und Schwefeldioxid in der Luft und je nach Wetterlage gab es Tage, da lag dieser Smog über einer Stadt. Also knapp gesagt, die Umweltveränderungen, die waren spätestens in der Mitte des 20. Jahrhunderts wirklich für jeden zu erkennen.
Jetzt hat Matthias Smog den Ruß und die Ausstöße der Industrie beschrieben, die für Menschen immer sichtbarer wurden. Haben vielleicht auch für ein erstes Umdenken gesorgt. Ne? Aber der Troublemaker, mit dem wir es heute ja so sehr zu tun haben, bei dem ist das fiese, dass er ganz unsichtbar ist. Man merkt ihn sonst auch kaum, obwohl wir ihn tatsächlich ständig ein- und ausatmen. Anka, ich rede von diesem CO2, ne? Kohlenstoffdioxid.
Ja, das entsteht, wenn wir Kohle, Gas und Benzin, also fossile Brennstoffe, verbrennen. Und CO2 gehört mit anderen Gasen zu Treibhausgasen. Und auch andere Gase sind oft mitgemeint, wenn wir so von CO2-Ausstoß reden, ne? Was die alle gemeinsam haben, sie haben einen Treibhauseffekt, der dazu führt, dass die Erde sich erwärmt.
Und um diesen Treibhauseffekt, um den geht es jetzt im Grunde in Dubai. Ne? In Dubai steht jetzt die inzwischen 28. Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen an. COP28 heißt sie offiziell.
Ja, COP ist die Abkürzung für Conference of the Parties, also übersetzt Konferenz der Staaten, die die UNO-Klimarahmenkonvention unterschrieben haben.
Halleluja.
Ja, man kann auch Weltklimakonferenz sagen oder
besser, ja.
UNO-Klimakonferenz. Und die offizielle Bezeichnung ist halt COP und in Dubai, das ist jetzt Nummer 28.
Wusste ich auch nicht, bis mir Anka das erklärt hat, wo das mit der COP eigentlich herkommt. Und die erste aber aller dieser COPs, die COP1, die fand 1995 in Berlin statt. Und Kerstin Ruskowski aus unserem Update-Erde-Team, die macht jetzt auf beste History-Manier eine kleine Zeitreise mit uns.
Es ist Dienstag, der 28. März 1995. Im Berliner Westend strömen Menschen in Richtung ICC, des Internationalen Kongresszentrums, direkt an der Autobahn. In den nächsten 11 Tagen werden hier Vertreterinnen und Vertreter aus 160 Staaten erwartet. Zur COP1, der ersten Conference of the Parties oder auch Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen. Auch hunderte Umweltschützerinnen und Umweltschützer nehmen an den Verhandlungen teil. Das Ziel? Sich auf Bedingungen zu einigen, wie die Ziele der Klimarahmenkonvention von Rio erreicht werden können, um bis zum Jahr 2000 die Treibhausgasemissionen wieder auf den Stand von 1990 zurückzubringen.
Diesem Ziel haben wir uns alle verpflichtet. Wirksame Maßnahmen müssen dringend ergriffen werden, wenn wir dieses Ziel erreichen wollen.
Angela Merkel ist Bundesumweltministerin. Sie eröffnet die erste Weltklimakonferenz.
Die Art und Weise, wie wir hier in Berlin miteinander reden, wie wir fähig sind, Probleme zu lösen, wird ein Symbol dafür sein, ob es gelingen kann, globale Probleme gemeinsam in Angriff zu nehmen oder nicht.
Denn die bisherigen gemeinsamen Verpflichtungen reichen nur bis zum Jahr 2000. Wie sie erreicht werden sollen und auch was nach dem Jahr 2000 in Sachen Klimaschutz passieren soll, das ist noch nicht klar. Merkel will dazu ein Protokoll erarbeiten oder zumindest jetzt damit anfangen.
Dieser Prozess für ein Protokoll zur Begrenzung und Minderung von Treibhausgasemissionen muss hier in Berlin in Gang gesetzt werden.
Einen Vorschlag gibt es schon vor Beginn der Konferenz. Die kleinen Inselstaaten der Welt, genauer gesagt das Bündnis AOSIS, will, dass sich die Industrieländer verpflichten, ihren Ausstoß an Treibhausgasen bis 2005 20% unter das Niveau von 1990 zu bringen. Unterstützung für diesen Vorschlag kommt von Umweltschützenden, die sich vor dem Berliner ICC mit Transparenten positioniert haben. Sie fordern die Menschen auf, durch eines von zwei Toren zu gehen. Über dem einen steht auf Englisch geschrieben: Ja, minus 20% CO2, ich unterstütze das AOSIS-Protokoll. Und auf dem anderen: Nein, mir ist der Klimawandel egal. Durch das Egaltor will niemand gehen. Doch die Verhandlungen laufen schleppend. Zu unterschiedlich sind die Interessen der teilnehmenden Staaten. Die Industrieländer wollen wirtschaftlich weiter wachsen, die Entwicklungsländer wollen am Wohlstand teilhaben und die Ölländer wollen ihr Öl verkaufen. Außerdem wollen die Ölländer, dass Entscheidungen beim Berliner Klimagipfel nur einstimmig getroffen werden, was dazu führen könnte, dass am Ende gar keine Entscheidungen getroffen werden. Aber auch die USA blockieren die Verhandlungen. Sie sind diejenigen, die am meisten Treibhausgase ausstoßen. Sie wollen das Thema Umweltschutz aber lieber alleine zu Hause lösen, anstatt sich an internationalen Abkommen zu beteiligen. UmweltschützerInnen kritisieren am Ende der ersten Woche, dass es bei der Konferenz zu wenig um konkrete Verpflichtungen geht und zu sehr darum, ob überhaupt weiter verhandelt werden soll. Der Vorschlag der kleinen Inselstaaten wird jedenfalls abgelehnt. Am Ende der 11-Tage-Weltklimakonferenz in Berlin steht tatsächlich kein völkerrechtlich bindendes Klimaprotokoll, aber immerhin das Berliner Mandat.
Um dies zu erreichen, waren größte Anstrengungen notwendig. Und es war notwendig, dass alle Parteien sich aufeinander zubewegt haben.
Im Berliner Mandat steht, dass in den nächsten 2 Jahren, also bis 1997, ein Protokoll ausgearbeitet werden soll. Und in dem soll dann endlich konkret und verbindlich festgeschrieben werden, wie und wann der Ausstoß aller Treibhausgase auch nach dem Jahr 2000 begrenzt und reduziert werden kann. Außerdem soll darin stehen, wie Entwicklungs- und Industrieländer zusammenarbeiten können. Doch nicht alle sind mit dem Ausgang der ersten Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen so zufrieden. Greenpeace zum Beispiel.
Man hätte hier konkrete Beschlüsse fassen müssen, aber was ist passiert? Man hat nur geredet, über Sitzplätze gestritten und was nicht alles. Und was feiert man jetzt als Erfolg? Das ist für uns ein nachträglicher Aprilscherz.
Und auch andere Umweltverbände finden die Ergebnisse der COP1 nicht verbindlich genug. Deutschland sei vor den USA eingeknickt und die 1990er Jahre insgesamt ein verlorenes Jahrzehnt für den Klimaschutz.
Inselstaaten, die fürchten, dass sie als Erste das Leid des Klimawandels tragen werden. Westliche Politiker in Aufbruchsstimmung, aber unzufriedene Aktivisten auf der anderen Seite. Also vieles erinnert doch sehr an Klimakonferenzen von heute.
Kerstin Ruskowski war das aus unserem Update-Erde-Team mit einem Rückblick, was da los war in Berlin bei der ersten UNO-Klimakonferenz 1995.
Und Gott sei Dank kennen wir jemanden, die damals, 1995, schon live mit vor Ort war. Nämlich meine Deutschlandfunk-Kollegin und Wirtschafts- und Umweltjournalistin Jule Reimer. Hören wir uns das mal kurz an, wie das klang. Deutschlandfunk 1995.
Wir bleiben live verbunden mit dem Internationalen Kongresszentrum in Berlin, mit dem Klimagipfel. Auf die Selbstverpflichtung der deutschen Industrie werden wir später kommen. Jetzt geht es erstmal um die USA.
Und jetzt ist Jule Reimer, 2023, bei uns im Studio. Grüß dich, Jule.
Hi.
Tolle
Hi.
Musik habt ihr damals gespielt.
Ja, war ein bisschen anders von der Anmutung ja. her.
Was war das für eine Konferenz da 1995 in Berlin? Was war da los?
Naja, es war vor allen Dingen eine vergleichsweise kuschelige Konferenz. Da waren Delegationen, Regierungsvertretern von 160 Staaten, aber zum Teil auch nur mit einer Handvoll Vertreter, also vielleicht, ich weiß nicht, 2.000, 3.000 Leute oder so. Und bei den Nichtregierungsorganisationen irgend sowas um die 800. Da waren auch die Wirtschaftsverbände, die Umweltverbände dabei. Die Journalisten, das waren meistens eher diejenigen, die sowieso in Berlin saßen, die Regelberichterstattung. Und nur
also du bist extra hingefahren. Fahren, ne?
Genau, ich bin extra hingefahren, aber in meiner freien Zeit. Also es war auch so, dass das von Köln aus gar nicht unbedingt abgedeckt werden sollte von der Umweltredaktion, sondern es waren dann die Kollegen in Berlin und ich war auf einem Seminar über Braunkohle, Fortbildung von der ARD und ZDF. Und danach hatte ich frei und dann hatte ich eben meinen Abteilungsleiter um ein Akkreditierungsschreiben gebeten. Und das habe ich dann wohl bekommen und dann bin ich in meiner freien Zeit, war ich ein paar Tage auf der COP. Aber nochmal zum Vergleich, also in Kopenhagen 2009, da waren 27.000 Teilnehmer. Boah. Und in Sharm el-Sheikh 2022 insgesamt 44.000 Teilnehmer vor Ort.
Boah,
aber
Wahnsinn.
Eigentlich müsste ja auch 1995 sich in Berlin schon, also sagst du, der Deutschlandfunk hätte da noch nicht mal dich jetzt extra hingeschickt, sondern du warst dann auf eigene Faust da. Aber auch den Politikerinnen und Politikern müsste doch eigentlich da auch schon die Relevanz von Klimaschutz klar gewesen sein.
Ja, war es auf jeden Fall. Es war aber ein Nischenthema. Es gab die Bundestags-Enquete-Kommission. Das sind drei dicke Bücher draus hervorgegangen. Also drei echt dicke Wälzer zum Thema Energie, Wald und Landwirtschaft und Verkehr. Der Band zum Verkehr ist übrigens der dünnste. Das ist so bis heute irgendwie das Thema, mit dem man sich nicht so gerne beschäftigt.
Ja, das stimmt.
Und es gab eben schon die Mahnungen von Wissenschaftlern aus der Versicherungswirtschaft. Rückversicherer Munich Re, die haben sehr stark vor den Schäden gewarnt. Aber zum Beispiel, es war eine Menschenkette von den NGOs geplant, die floppte. Eine Fahrraddemo gab es, die lief ganz gut. Die Bundesregierung hatte auch zahlreiche Maßnahmen und vieles ließ sich wie heute, also Diskussionen über eine ökologische Steuerreform, CO2-Steuer, die Förderung erneuerbarer Energien, die Novellierung von den Gesetzen über Dämmung und Heizung, dann die Industrie führte da zahlreiche Abwehrkämpfe, die Autosindustrie hat gesagt, wir machen eine Selbstverpflichtung, reduzieren unseren Spritverbrauch bis 2005 und ein Viertel, alles eben um Gesetzen zu entgehen. Klammer auf, hat leider nicht geklappt. Ja, und auf der Konferenz den Leuten war schon klar, worum es geht.
Und das war jetzt 95, aber es gab ja, also das war jetzt die erste offizielle UNO-Weltklimakonferenz damals, aber es gab ja eigentlich vorher auch schon internationale Klimakonferenzen. Eine in Rio 92 und davor auch schon in Genf 1979 schon. Wie wichtig waren die?
Genau, das ist beeindruckend. 1979, ja. Die erste, ja, in Anführungszeichen, Weltklimakonferenz, damals von der Weltorganisation für Meteorologie organisiert, aber im Rahmen der UNO. Und da hat man schon ganz klar gesagt, fortschreitende Entwaldung plus Einsatz fossiler Brennstoffe bewirkt einen massiven Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre. Und insgesamt war das so eine Zeit von wachsendem Bewusstsein für globale Umweltveränderungen. Ein paar Jahre später hat die UNO dann eine spezielle Kommission einberufen, die eben auch noch mal thematisiert hat, Ressourcenausbeutung, auch so auf der Basis des Berichts des Club of Rome. Und die haben dann 87 ihren Bericht vorgelegt. Und in der Folge wurde dann der Weltklimarat, das IPCC, gegründet. Und die haben dann auch begonnen, eine UN-Klimarahmenkonvention vorzubereiten. Und daraus resultierte dann 1992 die Rio-Konferenz für Umwelt und Entwicklung, wobei die Industriestaaten eher den Schwerpunkt auf Umwelt, Klima, Biodiversität legten und die Entwicklungsländer auf Entwicklung. Und in dieser Konferenz, da wurde dann die Klimarahmenkonvention unterschrieben. Und das ist das Besondere, die erste Konferenz, wo auch ganz viele Umweltorganisationen mit am Tisch beratend sitzen
1992
durften.
In Rio.
Genau, die Wirtschaft aber auch. Also ich war nicht da, aber ich stelle mir das vor, da muss eine unglaubliche Aufbruchsstimmung nach dem Ende des Kalten Krieges geherrscht haben. Wir machen jetzt alles besser.
Den Club of Rome-Bericht hast du gerade angesprochen, Jude. Dazu gibt es auch eine Folge, eine Stunde History, wenn ihr mal bei uns im Archiv gucken wollt. Da haben wir schon mal was zu erzählt. Wir sind jetzt ja aber inzwischen bei der COP28 angekommen, Jude. Die steht jetzt vor der Tür diesen Winter in Dubai. Und die Vorwürfe sind eigentlich gefühlt so seit COP1 bis COP28 dieselben. Es wird viel geredet, aber am Ende dann doch wenig getan. Würdest du das so unterschreiben oder hast du das Gefühl, auf dem Weg von 1 zu 28 sind doch wichtige Dinge geschehen?
Es sind auf jeden Fall ganz wichtige Dinge geschehen. Und zwar, also in Rio wurde schon gesagt, wir müssen unbedingt die Treibhausgasemissionen stabilisieren. In Berlin war dann der wichtigste Punkt, halt, Stabilisierung reicht lange nicht. Wir müssen reduzieren. Und da war die Frage, wer reduziert? Entwicklungsländer oder Industriestaaten? Die Entwicklungsländer haben sich ganz stark gesperrt. Und die ölexportierenden Länder wollten sowieso nicht reduzieren, beziehungsweise haben gesagt, ihr mit euren Braunkohlevorkommen in Europa habt die ganze Zeit hier den Schlamassel verursacht und wir sollen jetzt binnen 10 Jahren irgendwie unsere Ölexporte runterfahren. Das kommt nicht in Frage. Die USA wollten die Entwicklungsländer auf jeden Fall mit ins Boot bringen. Das war ziemlich verfahren. Und dann hat Kohl damals den Knoten durchschlagen, indem er gesagt hat, also Industriestaaten müssen irgendwie verbindlich reduzieren und Deutschland wird bis 2005 seine CO2 oder Treibhausgase um 25% reduzieren. Das war nicht ganz so groß, wie es klang, aber es klang sehr groß. Mhm. Und daraufhin gab es zwar keine richtige Einigung auf Reduktion, aber es wurde eben gesagt, so bei der nächsten großen Konferenz in Japan in 2 Jahren, da wird jetzt eine Reduktion für die Industriestaaten auch vereinbart.
Und nächste große Konferenz in Japan, das ist dann Kyoto.
Genau. Mhm. Da wurde dann Kyoto unter Merkel verhandelt, muss man sagen. Und der große Erfolg war eben das Kyoto-Protokoll, wo die Industriestaaten reduzieren, ihre zugesagt haben, dass sie Reduktionsziele eingehen. Mit mal mehr, mal weniger großen Erfolg, aber sie hatten da Pflichten und haben sie auch erfüllt. Und dann hat man angefangen zu sagen, okay, wir müssen aber auch mal Gedanken drüber machen, wie viel Temperaturanstieg verkraften wir überhaupt. Und da war das nächste Ziel, was erstmal gescheitert ist, nämlich 2009 in Kopenhagen. Da sind ja alle Staats- und Regierungschefs der Welt eingefahren und diese Konferenz ist total gescheitert. Und das hat man aber dann in Paris geschafft, dass man einbauen konnte, 1,5 Grad. Mhm. Wollen wir möglichst erreichen. Und dann gab es eben verbindlichere Pläne.
Aber es ist ja immer noch nicht das, was aus wissenschaftlicher Sicht nötig wäre, ne? Und wie wahrscheinlich ist das, dass da in Dubai jetzt der große Wurf passiert, der eigentlich nötig wäre aus wissenschaftlicher Sicht? Weil also weltweit gibt es ja gerade auch ein bisschen andere Baustellen.
Genau, im Augenblick landen wir, wenn die Versprechen auch eingehalten werden, das kommt ja auch noch dazu, eher so im Bereich, weiß nicht, 2,6, 2,8 Grad Erwärmung. Und Dubai findet in einer ganz problematischen Situation statt. Also wir haben nach wie vor die Spannung zwischen USA und China. Die hatten ja mal in einem Moment ruhigerer Zeiten als größte Emittenten gesagt, okay, wir koordinieren uns in der Klimapolitik, weil das ist ja mal eine Konkurrenzfrage, ne? Also wer beeinträchtigt möglicherweise die Wirtschaftsentwicklung?
Wenn wir runtergehen, müssen die auch.
Genau, also beide gleichzeitig. Das ist aber im Rahmen dieses ganzen Ärgers, den Trump mit China angezettelt hat, dann aufgekündigt worden. Die zweite Geschichte ist der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, was ja auch ganz starke energiepolitische Folgen hat. Und Russland wirkt jetzt nicht wirklich interessiert an irgendwelchen Klimaschutzmaßnahmen. Und der dritte Punkt ist jetzt der Hamas-Angriff auf Israel und die Verteidigung, was natürlich in einem Umfeld im Nahen Osten passiert, wo ganz viele Länder auch fossile Rohstoffe exportieren. Und was ist in Dubai der Vorsitzende der Konferenz? Ist Sultan Al-Jaber, ist gleichzeitig auch Chef des staatlichen Ölkonzerns ADNOC der Vereinigten Arabischen Emirate.
Also was glaubst du, wird was rumkommen jetzt?
Die Konferenzleitung hat eine wichtige Rolle. Also zum Beispiel Kopenhagen ist damals an der miserablen Konferenzleitung der Dänen gescheitert. Mhm. Und Sultan Al-Jaber hat so eine Doppelrolle, ne? Der ist, einerseits ist er auch Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate und hat angekündigt, er will, dass die bis 2050 klimaneutral werden. Und andererseits dieser Ölkonzern, Ölgaskonzern, da werden gerade wieder riesige Gasfelder genehmigt. Und Sultan Al-Jaber beharrt darauf, dass eben auch die Öl- und Gasindustrie mit an den Tisch kommt. Und da kann man jetzt sehr gespannt sein, wie er da sozusagen den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen organisiert mit einer Gruppe, die im Zweifelsfall nicht viel Interesse daran hat.
Unsere Kollegin Jule Reimer, Wirtschafts- und Umweltjournalistin, hier bei uns in eine Stunde History meets Update Erde. Danke dir, Jule.
Dankeschön auch.
Klimakonferenzen basieren natürlich auf dem, was Klimaforschende rausgefunden haben. Und da spielt ein Deutscher eine große Rolle. Dessen Erkenntnisse waren sehr wichtig. Aber ehrlich gesagt, ich hatte den Namen tatsächlich noch nie gehört.
Ich hatte ihn auch noch nie gehört. Bis wir vor kurzem eine Stunde History über den gemacht haben, hatte ich seinen Namen tatsächlich auch noch nie gehört.
Es geht um Hermann Flohn. Und Matthias ist ja noch bei uns im Studio und wird jetzt dafür sorgen, dass wir Hermann Flohn kennenlernen. Matthias, wer war das?
Also das war ein wirklich bedeutender Mann. Er ist geboren 1912 in Frankfurt. Er hat studiert Geophysik und Meteorologie in Frankfurt und in Innsbruck. Während des Krieges war er beim Wetterdienst des Oberkommandos der Luftwaffe und Anfang der 40er Jahre hat er begonnen, Forschung zu betreiben über menschengemachten Klimawandel. Und er nannte das erdumspannende Klimaänderung. Mhm. Und dann fügte er in einer Zeitschrift für Erdkunde 1941 den bedeutenden Satz hinzu, die Bedeutung kann niemand erahnen. Damit gilt er als Wegbereiter der Klimaforschung und zwar einer mit weltweiter Anerkennung.
Dann haben wir 1971 eine internationale Konferenz auf einer Insel in der Nähe von Stockholm gehabt, wo wir Tag und Nacht diskutierten. Es war eine großartige Diskussion im Gang. Wir waren eigentlich alle der Überzeugung, dass wir diesem Problem unbedingt nachgehen mussten, dass es aber völlig verfrüht sei, irgendetwas darüber zu sagen.
Das war ein Interview für den Südwestrundfunk Anfang der 1970er Jahre und zwar mitten im Kalten Krieg. Und von diesem Kalten Krieg, da haben alle Wissenschaftszweige, so merkwürdig das klingt, profitiert. Vor allem die USA, die erhöhten ihre Geldmittel für Geologie und für Meteorologie. Sie wollten wissen, wie radioaktive Strahlungen nach einem Atombombenabwurf absorbiert werden würden und wie Veränderungen in der Atmosphäre durch radioaktiven Fallout stattfinden oder messbar würden. Also die Wissenschaft wurde angekurbelt und bekam Geld, weil es fürs Militär vor allem von Interesse war. Das galt natürlich auch und ganz besonders für die Klimaforschung.
Wichtig war ja, das haben wir ja vorhin auch schon bei Jule im Gespräch gehört, dass man überhaupt erstmal auf den Trichter gekommen ist, den Ausstoß zu messen, also den Ausstoß von Treibhausgasen zu messen und zu beobachten, wie sich unsere Welt dann auch verändert. Wann gab es denn da so die ersten, heute spricht man ja ständig von Prognosen, ne? Die ersten Klimaprognosen, wie das alles weitergehen wird?
Ja, das hat etwas mit der Entwicklung des Computers zu tun, denn den konnte man so schön mit Daten füttern und den konnte man vor allem rechnen lassen bis ins Unendliche. Und diese Computer, die errechneten eine Erderwärmung des Klimas, auch wenn in den 1960er Jahren die Durchschnittstemperatur global sogar etwas gesunken war. Das ZDF hatte damals wie heute eine Wissenschaftssendung ausgestrahlt und der Anchorman war der berühmte Heumer von Dietfurt. Und der hat, man achte, 1978 den Zuschauern erzählt, was die Wissenschaft herausgefunden hatte.
Diese Steigerung wird etwa ein Ansteigen der Durchschnittstemperatur von einem halben Grad bewirken. Und die Experten haben ausgerechnet, dass wenn diese Tendenz weitergeht, der Temperaturanstieg in der Atmosphäre, der durchschnittliche Temperaturanstieg bis zum Jahre 2050 etwa 2 bis 3 Grad betragen wird. Das sieht so aus, als ob das ein lächerlich geringer Betrag ist. Die Folgen allerdings sind einschneidend. Zum Beispiel steht ziemlich sicher fest, das ist das Szenario, was Klimatologen durchgerechnet haben, dass die Wüstengebiete der Erde sich ausdehnen werden, dass sie wandern werden, nach Norden vordrücken werden. Schon bei 5 Grad Ansteigen der Durchschnittstemperatur der Atmosphäre werden die Wüstengebiete bis in unsere subtropischen Breiten vorstoßen. Stellen Sie sich vor, was das heißt. Dann werden sich die Anbaugebiete weiter nach Norden verschieben, in nördliche Staaten hinein, wo es heute keinen nennenswerten Anbau gibt. Damit ändern sich aber seit Jahrhunderten gewachsene soziale Strukturen.
Das klingt irgendwie sehr vertraut, finde ich.
Ja, klingt vertraut. Und deshalb irgendwie auch frustrierend, finde ich, denn das war ja in den 70ern, in den 1970ern. Ja, die Basics sind schon lange bekannt, schon seit Hermann Flohn eigentlich. Aber ihr wisst ja, wie das ist mit den Basics, da muss man dranbleiben, ja. Und die lohnt es sich fleißig immer und immer zu wiederholen. Anka.
Yes. Im Update Erde geht ja nichts ohne die Basics, also eine ordentliche Zusammenfassung der Fakten.
Die Basics.
Okay, also Anka, wenn wir bei den Basics sind, dann wäre mein erstes Ding ja die Frage, wo wir eigentlich stehen. Ne, ich weiß, 1,5 Grad, 1,5 Grad Celsius Erderwärmung, mehr soll's und darf's bitte nicht werden, aber wo stehen wir da eigentlich?
Ja, also im weltweiten Durchschnitt ist es nach den allerneuesten Zahlen schon 1,3 bis 1,4 Grad wärmer, als es vor der Industrialisierung war. Also zwischen 1850 und 1900, bevor Menschen mit ihren Fabriken massenweise CO2 und Co. in die Luft gepustet haben. Und zuletzt war es im weltweiten Schnitt eben 1,3 Grad wärmer als damals und in Deutschland sogar 1,6 Grad wärmer.
Ah, das heißt, wir haben es ja schon gerissen. Wie realistisch ist es dann, dass wir weltweit, also zumindest in Deutschland haben wir es gerissen, weltweit auf diese 1,5 Grad überhaupt noch kommen können?
Also der Stand der Klimaforschung ist, wenn es läuft wie bisher, dann landen wir in den nächsten 80 Jahren bei über 3 Grad. Mhm. Und damit es doch noch klappt mit 1,5 Grad, müssen wir quasi sofort sehr viel umstellen. Also weniger Ressourcen nutzen und keine oder sehr viel weniger Treibhausgase rauspusten. Und wir brauchen außerdem Technologien, mit denen wir Treibhausgase, die schon in der Atmosphäre sind, da wegholen und zum Beispiel unter die Erde pressen. Also theoretisch ist es machbar, dass die Erde sich nicht weiter erwärmt. Aber Klimaschutzmaßnahmen dauern im Moment sehr lange und von Klimaschützenden kommt deswegen immer wieder die Warnung, dass wir das mit den 1,5 Grad vermutlich eher nicht schaffen.
Vielleicht muss man sich mal ausmalen, was das eigentlich bedeuten würde. Also was heißt das für uns, für allem für die Erde, für unseren Planeten, wenn es wärmer wird als 1,5 Grad?
Ja, also ne, das, was man immer so hört, so das Eis schmilzt, Küstengebiete werden überflutet, das bedeutet halt für uns Menschen, ganze Städte müssten umgesiedelt werden. Es verändern sich Winde und Meeresströmungen. Das führt ja auch schon jetzt dazu, dass es dann länger am Stück sehr heiße Tage gibt, was für die Gesundheit ziemlich gefährlich ist. Dazu kommen Dürren, also lange kein Regen, heißt dann Ernten fallen aus und Essen und Trinkwasser werden dann knapper. Und wenn es Regen gibt, dann wird der stärker und Regengebiete bleiben dann länger über einem Ort hängen.
Das heißt, an der einen Stelle haben wir gar kein Wasser und an der anderen Stelle Hochwassergefahr.
Genau. Mhm. Und warum immer alle von diesen 1,5 Grad als Ziel reden, das hat folgenden Grund. Wenn die Erderwärmung bei 1,5 Grad stoppt, dann passiert all das mit den Dürren und dem Regen auch. Aber es wäre wohl noch einigermaßen handelbar für uns Menschen. Aber ab irgendeinem Punkt kippen verschiedene Kreisläufe in der Natur und dann kommen wir in so eine Spirale, in der all diese negativen Dinge immer krasser und krasser werden. Insofern ist die Devise, schon 1,5 Grad machen es uns schwerer, 2 Grad sind möglicherweise schon katastrophal. Also wirklich jedes Zehntel Grad macht einen sehr großen Unterschied und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass beim Klimaschutz alle Länder mitmachen und möglichst schnell handeln.
Und vielleicht müssen wir sind ja hier bei den Basics, Anke, eine Sache auch nochmal wirklich klären. Also was von der ganzen Erderwärmung ist denn, wie wir immer sagen, menschengemacht? Weil die Erde wurde ja auch in natürlichen Zyklen mal kälter und wärmer.
Ja, stimmt. Also tatsächlich sind wir offiziell in einem Eiszeitalter.
Wir sind in einem Eiszeitalter?
Ja, Eiszeitalter ist, wenn es irgendwo dauerhaftes Eis gibt, sowas ne, wie an Nordpol, Südpol. Ja. So. In diesem Eiszeitalter sind wir gerade in einer warmen Phase. Also das wäre auch so, wenn es auf der Erde keine Menschen gäbe. Also ja, Erderwärmung ist auch natürlich, hängt zum Beispiel davon ab, wie viel Sonnenenergie die Erde abkriegt und wie viele Vulkanausbrüche es gibt. Aber dieser natürliche Zyklus verläuft langsam. Und ohne uns Menschen wäre es laut der Klimaforschung eigentlich sogar ein bisschen kälter geworden. Mhm. Aber stattdessen gibt es seit der Industrialisierung, also so in den letzten 140 Jahren, eine schnelle und starke Erderwärmung. Besonders in den letzten 50 Jahren. Da gehen die Temperaturkurven plötzlich so richtig, richtig steil bergauf. Und Forscher haben mittlerweile eindeutig nachgewiesen, dass diese Erderwärmung an uns Menschen liegt, an den Treibhausgasen.
Also die Beweislast ist erdrückend. Danke dir, Anka. Klimawandel ist menschengemacht, zumindest so, wie wir ihn gerade erleben. Also kann die Lösung auch nur menschengemacht sein.
Und wenn wir jetzt im Bereich Lösungen sind, wollen wir mit Maya Göpel sprechen. Die ist Politökonomin und Transformationsforscherin und beschäftigt sich mit der Frage, wie wir es doch noch schaffen können, den Hintern hochzukriegen. Hallo Frau Göpel.
Hallo zusammen.
Sind wir denn schon, Frau Göpel, am Point of No Return oder können wir das noch hinkriegen? Kann die Menschheit sich noch auf den richtigen Weg machen?
Na, also No Return gibt es ja nicht. Die ganze systemische Entwicklung hier auf diesem Planeten ist immer eine offene. Und es wird nicht der Schalter an, Klima aus oder Klimawandel an, aus, sondern es wird halt immer stärker werden. Und die Beschleunigung hat auf jeden Fall in diesem Jahr in einer Form zugenommen, dass es nicht so viel Spaß macht, die Berichte zu lesen, weil selbst die ganzen WissenschaftlerInnen, die das seit 20, 30 Jahren beobachten, sehr erschrocken darüber sind, wie schnell es auf einmal ging. Und das ist ja die wichtige Botschaft mit den Kipppunkten, dass irgendwann die Trends sich gegenseitig so befeuern. Mhm. Also wenn die Meere wärmer werden und dann weniger CO2 aufnehmen und dann bleibt mehr in der Luft und dann schmilzt das Eis schneller und so. Also das sind ja so Rückkopplungsschleifen, die als Beschleuniger funktionieren. Und da sind wir einfach mittendrin. Und deshalb ist viel schnell tun ganz wichtig. Und dann wird es eine Zukunft geben, wie sie aussieht. Das ist eben das Thema, wo wir uns jetzt wirklich reinstürzen sollten.
Und es gibt ja schon seit einer Weile Klimakonferenzen. Also es wird ja schon länger versucht, die Zukunft zu steuern. Würden Sie sagen, diese ganzen Konferenzen, die es gab, waren ein Erfolg und helfen uns beim Steuern in die richtige Richtung?
Ja, ich glaube, zwei Sachen sind total wichtig. Und zwar ist das eine, dass wir globale Umweltprobleme versuchen, in den Griff zu bekommen. Und diese ganze Idee, dass wir eine globale Gemeinschaft sind, ist noch gar nicht so alt. Das ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich entstanden, mit den Vereinten Nationen, mit der Idee, dass man eine Menschgemeinschaft auf einem Planeten ist. Und dann ist in den 70er Jahren ja auch erst wirklich die Erkenntnis durchgedrungen, dass wir in unserem gemeinsamen Handeln auf diesem Planeten eben tatsächlich Erdsysteme verändern. Und deshalb brauchen wir auch eine globale Antwort darauf. Und das neu zu organisieren und Abstimmungen hinzubekommen und sowas ist natürlich ein Riesenaufwand. Das sehen Sie allein schon in dem Schritt zwischen einer wissenschaftlichen Studie von Hunderten von Wissenschaftlerinnen, die dann aber nochmal von den ganzen Ländern und deren politischen RepräsentantInnen einmal angeschaut werden. Und deshalb kommt dann immer noch mal ein leicht anderer Bericht hinten raus. Weil es natürlich viel darum geht, wer muss sich wie stark ändern und wer hat Rechte auf etwas. Und deshalb ist ein wissenschaftliches Thema unheimlich politisch geworden. Und das ist auch mein zweiter Punkt. Das ist deshalb so zentral, ist immer zu fragen, wie wollen wir eigentlich mit einer gerechten Perspektive draufschauen? Weil bei Themen, die globale Umweltthemen sind, sind wir eigentlich erstmal in einer Situation, dass wir alle gemeinsam ein stabiles klimatisches System oder eben eine ausreichende Biodiversität oder Ozeane voller Fische und Korallen geerbt haben als Menschheit. Und deshalb ist die Frage, wer darf sie wie stark nutzen, um sich ihren eigenen Wohlstand zu sichern oder sein, natürlich ganz zentral in der Frage, wie können wir das verhindern, dass sie in der Summe unseres Nutzens kaputt gehen.
Da sind wir, glaube ich, an so einem Punkt, wo man dieses globale Denken vielleicht auch in den eigenen Vorgarten kriegen muss. Ne? Weil ich würde mal behaupten, Frau Göpel, jeder sagt, klar wollen wir den Amazonas retten, die Meere retten, wir wollen verhindern, dass kleinere Inselstaaten untergehen. Aber wenn dann irgendjemand mit einem neuen Heizungsgesetz um die Ecke kommt, drehen ziemlich viele Leute ziemlich durch. Wie kriegen wir das zusammen?
Ja, es gibt da so einen kleinen schönen Comic, da fragt jemand von der Kanzel runter, wer will wandeln? Und dann heben sich noch alle Hände und dann kommt die nächste Frage, wer will sich wandeln? Und dann bleiben alle sehr weit unten.
Ja.
Und ich glaube, das ist natürlich genau das, womit wir heute unterwegs sind. Ich finde, also was mich ermutigt, ist immer zu gucken, wo sind neue Allianzen entstanden, die nochmal versuchen, das Thema anders in die Welt zu bringen. Und für mich war eine ganz wichtige die Gesundheitsberufe, die sich ja schon unter Corona zusammengetan haben und gesagt haben, wenn ihr möchtet, dass menschliches Leben auf diesem Planeten weiter gut funktioniert, dann müssen wir die Ökosysteme schützen. Und das war ja so ein Drift raus aus dieser ganzen Idee, ah, da ist die Natur, die ist getrennt von uns und wenn wir nett sind, dann schützen wir sie ein bisschen. Hin zu, wir haben verstanden, dass wir Natur sind und dass die Art, wie die Ökosysteme verschmutzt sind, wie heiß und wie kalt die sind oder wie viele Viren da drin rumgeistern, natürlich direkt mit unserer eigenen Lebensqualität zu tun hat. Weil das war immer das Problem, wie kriegt man so ein Klimathema, was man nicht fassen kann und dann sind die Konsequenzen irgendwie zeitversetzt und ortsversetzt. Das hilft uns alles nicht in unserem Handeln. Wir möchten ja gerne die Wirkung sehen von dem, wenn wir uns ändern. Und das war so ein Versuch, wirklich zu sagen, es geht um uns und es geht um die Lebensqualität und unsere Gesundheit. Und der zweite Punkt ist, dass ich glaube, dass wir so ein bisschen sehen, was sich bahnbricht, ist natürlich auch ein politisches Gegendrücken gegen diese fossile Energielobby. Und das ist ein anderer Punkt, der jetzt sehr viel in Dokus und sowas aufgearbeitet wird, zu zeigen, wie systematisch eigentlich diese wissenschaftliche Erkenntnis von denjenigen, deren Geschäftsmodelle am allermeisten darunter leiden würden, natürlich die Produzierenden von fossilen Energien, seien es Staaten oder riesige Konzerne, auch wirklich alles getan haben dagegen, dass sich da dieser Konsens, dass man handeln muss, zu schnell durchsetzen kann. Weshalb sie jetzt verklagt werden in Kalifornien und weshalb es jetzt einen großen Brief gab von 131 anderen großen Konzernen, die aus der Nahrungsmittelbranche, aber auch IKEA und andere waren dabei, gesagt haben, ihr müsst jetzt auf der Klimakonferenz endlich beschließen, dass die fossilen Energien keine Zukunft haben, sonst gehen unsere Geschäftsmodelle alle kaputt.
Und wenn wir uns dahin bewegen, also sozusagen diese fossile Lobby irgendwie überwinden, heißt es aber doch für uns in Deutschland am Ende doch mit unserem Lebensstil sehr viel Verzicht, oder? Also dieses in Urlaub fliegen, eigenes Auto haben. Also wenn wir die Ressourcen wirklich nachhaltig nutzen und gerecht aufteilen, bleibt doch für uns wenig übrig, oder?
Ich finde es spannend, dass Sie das so mit so einem Erstaunen sagen, weil die Gerechtigkeitsformel auf dem Planeten müsste ja genau die sein. Dass wir sagen, selbstverständlich denken wir erstmal drüber nach, warum eine Erdenbürgerin auf dem Teil des Planeten, wo sie zufällig geboren wurde, mehr als 10-mal so viel in Anspruch nehmen darf als auf einem anderen Teil. Also das wäre ja eigentlich die Herangehensweise. Und da muss man sich ja wundern, wie das eigentlich entstehen konnte, ne? Wie wir so eine Anspruchskultur entwickelt haben. Ich glaube, das wäre eigentlich die ganz gesunde Perspektive. Und dann können wir uns fragen, was machen wir denn damit, wenn wir einer Gerechtigkeitsformel folgen wollen? Und das sind dann die Berechnungen, die aus der oft ganz falsch dargestellten Degrowth-Variante kommen, die erstmal nur sagen, wie viel Planet haben wir denn? Wie viele Ressourcen haben wir denn? Wie viel Energieversorgung können wir denn innerhalb der planetaren Grenzen bereitstellen? Wenn man das durch die Weltbevölkerung teilt, dann hat man ungefähr so und so viel Kilojoule und Quadratmeter etc. Das klingt für uns unfassbar wenig. Und das klingt für andere Leute auf diesem Planeten wie ein ganz tolles Leben, weil sie es noch nie hatten. 15 Quadratmeter sicherer Wohnraum, 17 Gigajoule Energie zur Verfügung, einen Laptop pro Haushalt, jeder ein Telefon, aber eben nicht drei. solche Sachen. Und das dürfen wir, glaube ich, nie aus den Augen verlieren, wenn wir hier immer mit dieser ganz, oh mein Gott, Verzichtsnummer unterwegs sind, wirklich uns klar zu machen, wie anders andere Menschen auf diesem Planeten leben und dass das meiste der Ressourcen, die wir hier in Anspruch nehmen, nicht unter unserem Territorium liegt.
Das Wort Gerechtigkeit finde ich an der Stelle aber auch wirklich spannend, weil es gibt ein Argument, das mir auch tatsächlich in meinem Freundeskreis immer wieder begegnet. Wie kann es denn aber gerecht sein, dass ich jetzt irgendwie verzichten soll, weniger verbrennen soll, weniger Kilojoule pro Person und weniger Quadratmeter pro Person haben soll, wenn die Amerikaner weiter rausballern wie die Blöden, wenn die Chinesen neue Kohlekraftwerke bauen. Also solange die nicht anfangen, brauchen wir auch gar nicht erst anzufangen. Was sagen Sie denn dazu?
Ja, das ist ja die typische Story, mit der man sich dann gemeinsam über den Abgrund bewegt und dann wundert, dass man irgendwie das Problem nicht gelöst hat. Ne? Also das kennen wir aus vielen Bereichen. Und deshalb ist ja genau die Frage, wenn wir aus einer desperaten Story der Selbstaufgabe rausgehen wollen und sagen, wir haben
den Anspruch. Darf ich mir das aufschreiben, die desperate Story der Selbstaufgabe?
Ja, weil es ist ja, wenn ich den Umkehrschluss mache, ne, das muss ich ja eigentlich immer machen. Wenn ich eine Aussage tätige, dann sollte ich ja mich dem Umkehrschluss stellen. Und das ist okay, dann akzeptiere ich jetzt, dass wir uns nicht mehr retten können, akzeptiere, was das für Veränderungen bedeutet, akzeptiere, was das für Konflikte mit sich bringt, für Migrationsströme, weil ich komme nicht in Quark. Also das muss ich ja machen. Wenn ich so eine Aussage tätige, muss ich den Umkehrschluss mitdenken. Mhm. Und der Umkehrschluss oder wieder zurückgedreht wäre ja, warum nehmen wir das nicht als eine Challenge auf? Weil wir doch in Europa wirklich total tolle Technologie haben, richtig gute Ideen darüber, was qualitativ hochwertig ist, langlebige Produkte. Wir haben eine Ästhetik in vielem drin, ne? Die italienische Mode oder französische Savoir-vivre oder tatsächlich irgendwelche Formen von Delikatessen essen anstatt Massen. Also wir haben doch so eine DNA in uns drin, wo man sich sagen könnte, der verschwenderische, müllproduzierende, unnötig zerstörende Lebensstil muss es doch gar nicht sein, sondern wir können doch richtig gut in die Zirkularität eintreten, uns richtig gut fragen, wie wir hohe Lebensqualität mit geringstem ökologischen Fußabdruck hinbekommen, wie das gut aussehen kann, warum die Städte viel lebenswerter werden, wenn sie wieder grüner sind und dadurch kühler sind und vielleicht mal ein paar Vögel zu hören sind, anstatt eine unfassbare Autolärm. Ich finde das so kreativitätsbefreit, dass man erstmal nur sagt, oh, wie schrecklich, anstatt zu sagen, Mensch, Challenge accepted. Wir können richtig gutes Leben, und das sagen die ganzen Studien zu Glück und Wohlergehen ja auch, wir brauchen gar nicht so wahnsinnig viel. Uns geht es ums Erleben. Mhm. Wenn wir sicher materiell versorgt sind, dann sind wir doch kreativ in unseren Bedürfnisbefriedigungsstrategien zu sagen, das Erleben können wir richtig nach oben fahren. Aber bitte nicht mehr in dieser total verschwenderischen und rücksichtslosen Form.
Bei Dubai, bei der Konferenz jetzt, da gibt es ja eine Menge Skepsis, was da rumkommt. Unsere Kollegin Jule Reimer hat uns vorhin gesagt, dass so eine Konferenz ja auch in die Hose gehen kann. Angenommen, Sie wären am Tisch mit dabei und könnten einen Beschluss ins Klimabuch schreiben. Was wäre das?
Also aus den gesamten Studien, die sich jetzt dieser schnellen Veränderung stellen, ist die Botschaft die deutlichste, ganz, ganz schnell die fossilen Energien beenden, so schnell wie irgendwie möglich und ganz schnell die CO2 senken, wieder stärken. Was heißt das Wiederanwachsen unseres Naturvermögens? Also wie können wir auf landwirtschaftlich genutzten Flächen die CO2 senken, nach oben bringen? Können wir die Moore wieder darin stärken und wieder vernässen, dass sie das CO2 binden können? Wie können wir aufhören, die Wälder abzuholzen, die ja ganz wichtige CO2-Speicher sind? Und wie können wir überall dafür sorgen, dass tatsächlich auf beiden Ebenen, also das Verbrennen, das Freisetzen, aber auch das Speichern, das eine reduziert und das andere gestärkt werden? Das ist die Gleichung, mit der man eigentlich unterwegs ist. Und die gute Nachricht ist, wenn ich Nature-Based Solutions, so heißt dieser zweite Ansatz, mache, dann kann ich auch die Themen Biodiversität, Nahrungssicherheit etc. mit bedienen, ne? Bis hin zu besseren Landschaftsräumen, in denen wir uns wahrscheinlich gesünder und wohler fühlten. Aber die Botschaft ist, regenerative Landwirtschaft, regenerative Energien sehr schnell nach vorne zu bringen, das ist auf jeden Fall zentral. Und tatsächlich die Gleichheits-, also Ungerechtigkeitsfrage in den Griff bekommen, weil das innerhalb der Gesellschaft und der Akzeptanz der größte Treiber ist, den Sie eben auch schon mal angesprochen haben, warum ich, wenn die nicht und solange die nicht, werde ich nicht. Deshalb ist die Ungleichheit inzwischen ein zunehmend beforschter Trend des Überkonsums und der ressourcenintensiven Lebensstile.
Wer will den Wandel? Wer will die Transformation? Transformationsforscherin Maya Güppel war das bei uns. Danke fürs Gespräch, Frau Güppel.
Ich danke auch.
Danke Ihnen. Jetzt stehen genau die Fragen an. Also wie geht's global weiter mit Gerechtigkeit, mit dem Klima? Bei der aktuellen Weltklimakonferenz in Dubai. Und unsere Kollegin Ilka Knigge, die ist für uns mit dabei. Und Markus hat sie kurz vor der Abreise noch erwischt.
Hallo Ilka, schön, dass du vorbeigekommen bist.
Hi Markus.
Ich packe meine Koffer nach Dubai, Ilka, und nehme mit. Was hast du schon so eingepackt? Was ist drin?
Mein ganzes Radio-Equipment natürlich. Klar, also ich will ja für euch berichten. Also Mikro, Laptop und so weiter. Mhm. Und dann Snacks. Weil ich weiß leider aus Glasgow, da war ich vor 2 Jahren auf der Klimakonferenz. Ja. Man darf da jetzt nicht erwarten, dass es da kulinarische Highlights gibt. Also ich habe da schon echt sehr viel mehr labbrige Sandwiches gegessen, als ich so wollte.
Okay. Muss man sich mit Nüsschen und Riegeln über Wasser halten, ja?
Ja, ich werde ein bisschen was einpacken, auf jeden Fall. Und dann, klar, auch so lange, bisschen dünnere Kleidung, ne? Also in den Vereinigten Arabischen Emiraten trägt man ja schon eher so Schultern und Knie bedeckt, auf jeden Fall. Und es ist trotzdem heiß, also ja, lange, dünne Hosen.
Bist gut vorbereitet. Vor 2 Jahren, sagst du ja, warst du schon dabei bei der COP26, damals dann in Glasgow. Hast du deshalb jetzt vielleicht schon so ein bisschen eine Idee, was dich erwartet, mal abgesehen von labbrigen Sandwiches? Oder ist das am Ende doch eine große Blackbox, in die du da jetzt reinsteigst?
Ja, also ich glaube, so einen gewissen Überblick konnte ich mir da schon irgendwie verschaffen. Das ist ja immer so eine große, wuselige Messe, ne? Ist immer aufgeteilt in so eine Blue Zone einerseits. Da finden so die ganzen Verhandlungen statt und da haben die Staaten ihre Pavillons. Also da gibt's dann am German Pavillon auch mal irgendwie Hintergrundgespräche mit MinisterInnen oder so. Und da laufen dann auch so Leute rum, wie jetzt hat sich ja der Papst angekündigt oder König Charles. Und dann gibt's aber noch diese Green Zone. Also das ist eher so ein Ort für Zivilgesellschaft. Da gibt es so Workshops, Ausstellungen, solche Sachen. Also ich bin auch mal gespannt, wie das mit Demos aussieht. Die Vereinigten Arabischen Emirate werden ja kritisiert, zum Beispiel von Amnesty International. Die sagen, Recht auf freie Meinungsäußerung im Land eingeschränkt. Also ob es da dann auch Demos außerhalb dieser Messegelände gibt, weiß ich nicht. Bin ich gespannt. Aber schauen wir mal.
Wenn wir schon mal Kritik an den Emiraten sind, unsere Kollegin Jule Reimer hat es vorhin auch schon mal gesagt, vom Gastgeber hängt ja eine Menge ab, was das mögliche Ergebnis einer solchen Konferenz angeht. Ja. Und da ist jetzt in Dubai die Skepsis bisher eher ziemlich groß. Was denkst denn du so?
Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also die Skepsis ist ja groß wegen dem COP-Präsidenten Al-Jaber, Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate, aber eben auch CEO der staatlichen Abu Dhabi National Oil Company. Das Unternehmen, das gehört ja zu den größten Ölproduzenten und Exporteuren weltweit. Und viele glauben halt eben, dass mit dem so ein Ausstieg aus den Fossilen mit einem festen Enddatum nicht zu machen ist. Wünschen sich aber viele eben in diesem Jahr. Und er lenkt so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf CCS, also Carbon Capture and Storage. Also er will weiter Öl und Gas verbrennen, aber halt eben das CO2 abscheiden. Aber die Technologie, die ist noch nicht so weit. Deswegen sagen viele, na, das, was er macht, ist irgendwie ein Ablenkungsmanöver. Also ich bin wirklich mal gespannt, wie sich das dann nachher äußert auf der Konferenz. Gleichzeitig, wir haben ja Druck, ne? Also dieses Jahr wird wahrscheinlich das heißeste sein seit 125.000 Jahren, haben Forschende von Copernicus berechnet. Also wir sollten uns so langsam, glaube ich, da mal ein bisschen auf den Weg machen. Paris war ja auch eine große Überraschung, deswegen habe ich so noch letzte Hoffnung, würde ich sagen, dass es doch noch irgendwie vielleicht einen großen Wurf gibt.
Ilka Knigge fährt mit letzter Hoffnung für uns nach Dubai zur Weltklimakonferenz COP28 und ihr werdet sie dann wiederhören in Deutschlandfunk Nova, aber vor allem eben auch in Update Erde. Da erzählt uns Ilka dann nämlich, ob am Ende doch was bei rumgekommen ist. Danke dir, Ilka.
Danke dir.
Das war Ilka Knigge, die fliegt für uns hin nach Dubai zur 28. Weltklimakonferenz. Matthias, du hast ja jetzt auch schon ein paar dieser Konferenzen, vielleicht indirekter, aber doch miterlebt.
Oder warst du mal bei einer?
Nein.
Nee, vor Ort nicht. Ne?
Aber was ist dein Fazit? Wie weit sind wir gekommen in Sachen Umweltpolitik und Umweltbewusstsein?
Also mein Eindruck ist, wir sind schlechter weggekommen und nicht so weit gekommen, wie die 28 Konferenzen eigentlich vermuten lassen. Die meisten Ziele sind jedenfalls im Moment in weite Ferne gerückt. Kriege und andere Probleme überlagern alles andere. Dabei können wir täglich die Veränderung unserer Umwelt erleben. Das Ahrtal wird überflutet, Norditalien wird überflutet. Im Irak gibt es eine furchtbare Dürre. Es gibt Waldbrände in Kanada und Griechenland, Tornados und Hurricanes bald überall auf der Welt. Also die Auswirkungen des Klimawandels sind sichtbar und trotzdem gibt es massiv Gegenwehr bei Klimaschutzmaßnahmen. Es gibt einen sehr starken Lobbyismus. Es gibt einen politischen Populismus nach dem Motto, das hat es immer schon gegeben. Dabei sind die meisten Menschen, die ich kenne, sehr bereit, einschränkende Maßnahmen hinzunehmen. Es gibt eine große Einsicht darin, dass es Maßnahmen gegen die Klimaerwärmung geben muss, aber es passiert zu wenig. Und wenn ich das richtig verstanden habe, wird die Zeit immer knapper. Also ich finde das alles schon ziemlich frustrierend.
Also Matthias ist frustriert, kann ich gut nachvollziehen. Im Update Erde, Markus, machen wir am Ende immer so ein kurzes Fazit, was wir so mitnehmen aus der Folge.
Ah, okay. Ja, cool. Gute Idee.
Willst du anfangen?
Ja. Boah, also super schwer. Wir haben, muss ich mal echt offen sagen, Anka und ich vorhin vorm Studio noch diskutiert, was so ein Fazit hier sein könnte.
Ist auch schwer, ne?
Ja. Ich würde erstmal sagen, dass Geschichte hier in einer Stunde History oft mein Verständnis von heute relativiert, ne? Ich denke dann, Mann, wir haben uns schon echt tiefe Löcher gebuddelt, sind aber irgendwie immer wieder rausgekommen, wir Menschen. Und wenn man so sieht, wie wenig in den 90s passiert ist und was jetzt alles so passiert, könnte man auch wieder so einen relativierenden Blick bekommen. Aber wann stand der Mensch schon mal vor so einer Herausforderung? Ein globales Problem, bei dem alle anpacken müssen, sonst wird es global verheeren. Das hast du uns ja vorhin vorgerechnet.
Ja,
Anker, ne?
Ja, müssen alle mitmachen.
Das Einzige, was mir da manchmal einfällt, ist der Kalte Krieg. Ja? Da stand die Menschheit auch vor einer selbstgemachten Auslöschung durch Atombomben allerdings, nicht durchs Klima. Und musste sich wirklich zusammenreißen, hat es am Ende auch hingekriegt. Aber historische Vergleiche hinken immer sehr und der hier auch. Also ich bin auch ein bisschen ratlos.
Ja, im Update Erde packen wir das alles ja ein bisschen optimistischer an, weil es hilft uns ja nichts, wenn wir dann alle frustriert und
dran,
ja. Keine Ahnung, was machen wir jetzt? Ich finde eigentlich, ich sehe es ein bisschen wie Maya Göpel so, also ich fand das interessant, dass sie sagt, wir haben es gerade in der Hand, wohin wir gehen, ja? Also, dass wir es steuern, wohin soll es gehen? Und das, was da geschützt werden soll mit den Klimakonferenzen, das lohnt sich einfach. Also nicht um der Umweltwillen, um der Natur willen, damit es schöne Bäume gibt, sondern für uns, damit wir eine sichere und schöne Umgebung haben, ne? In der wir leben.
Jetzt würde ich aber sogar noch einwerfen, dass es sich auch für die Natur lohnt, weil die Anker kann ja auch tierisch schön sein einfach, oder?
Ja, bei uns im Update Erde gibt es immer zum Schluss auch eine Minute Natur zum Hören und zum richtig Eintauchen. Da können wir nochmal gucken, wie schön das ist.
Deine Minute Natur.
Wir nehmen euch jetzt mit auf eine Sommerwiese.
Von der Geschichte der Weltklimakonferenzen zur Sommerwiese. Ganz gegenwärtig, könnte man sagen. Danke fürs Zuhören. Ich bin Markus Dichmann.
Und ich bin Anka Horn.
Macht's gut.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Meets Update Erde. Mit Markus Dichmann und Ann-Kathrin Horn.